Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Versorgung von Schwangeren und Neugeborenen ist Teamarbeit. Wenn Sie wissen wollen, wie gute interdisziplinäre Zusammenarbeit funktioniert, dann sind Sie hier richtig. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast Professor Dr. Ulrich Pex aus Würzburg. Hallo, heute habe ich mal einen ganz besonderen Gast, mit dem ich über interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Perinatalmedizin sprechen möchte. Professor Dr. Ulrich Pex. Uli, herzlich willkommen im NeoCast.
Ja, hallo Mario, schön, dass ich da sein darf.
Ja, super. Natürlich gibt es erstmal eine kurze Vorstellung meines Gastes. Du bist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit dem Schwerpunkt Perinatalmedizin und aktuell hast du die Professur für maternale Gesundheit und Hebammenwissenschaften inne. Am Uniklinikum Würzburg leitest du die Geburtshilfe und beschäftigt sich insbesondere wissenschaftlich unter anderem mit Infektionskrankheiten und ihren Auswirkungen auf Schwangere, aber auch mit metabolischen und hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen und, was ich besonders interessant finde, deren Bedeutung für das langfristige Gesundheit von Mutter und Kind. Nebenbei, sage ich mal, bist du berufspolitisch und in deiner aktuellen Aufgabe als Professor für Hebammenwissenschaften extrem engagiert. Und insbesondere auf dem Bereich Weiterentwicklung geburtshilflicher Versorgungsstruktur. Und dein besonderes Anliegen ist es, Klinik, Wissenschaft und Hebammenarbeit also stärker zu verzahnen und damit die interprofessionelle Zusammenarbeit in der Perinatalmedizin nachhaltig zu verbessern. Dieses Ziel setzt du unter anderem im Vorstand der DGPM um. Du bist seit Dezember Vizepräsident der Fachgesellschaft, aber darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Soweit eine ganz kurze Vorstellung deiner Person. Was habe ich vergessen, was für dich noch von Bedeutung ist?
Naja, das sind ja jetzt schon viele Aufgaben, aber eben neben diesen ganzen Aufgaben darf natürlich auch die Freude am Leben nicht verloren gehen. Auch das Zusammensein mit Familie, mit Freunden und auch das Erfreuen an Kleinigkeiten, das darf halt nicht in den Hintergrund rücken bei diesen vielen Anforderungen. Was ich ganz gerne mache, ich habe mich umgestellt vom Bücherlesen auf das Podcast hören, ganz im Sinne dieser Sendung sozusagen. Ja, einfach, das hat den Hintergrund einfach, dass ich so viel lese, sowieso schon im Arbeitsalltag und dann ganz froh bin, dass ich nicht noch, sage ich mal, eben die Belletristik auch noch als Bücher lese, sondern vielleicht einfach dann so zur Ablenkung höre. Und jetzt habe ich habe ja viel Musik immer gemacht und hatte in Kiel, in meiner Zeit in Kiel ja auch die UKSH-Band geleitet. Und jetzt habe ich aber in Würzburg nicht mehr die Zeit zum Bandleader sozusagen, sondern habe überlegt, was mache ich da und bin auf japanischen Trommeltanz gekommen, das Taiko-Spielen. Das ist ganz spannend. Wow. Und jeden Mittwoch kann ich mich da so ein bisschen freitrommeln. 2 Stunden lang wird da ordentlich auf die Taiko getrommelt. Tolle Sache.
Ja. Das finde ich genial. Habe ich in Japan mal richtig gehört. Bin ich absolut fasziniert davon. Wahnsinn. Wusste ich gar nicht, dass du das machst.
Und tatsächlich gibt es da gar nicht so viele Stellen in Deutschland oder Vereine in Deutschland, die das anbieten. Und da hatte ich ein bisschen Glück, dass es das in Würzburg gab.
Sehr gut. Damit hast du fast schon meine nächste Frage beantwortet. Ich frage immer nach einem besonderen Erlebnis in deiner beruflichen Laufbahn oder privates Erlebnis, welches du mit unseren Zuhörern irgendwie teilen möchtest. Hast du da auch was mitgebracht?
Naja, also da gibt es natürlich vielleicht nicht unbedingt den einen Moment, aber es gibt immer wieder prägende Lebensphasen, die in Bezug auf die berufliche Laufbahn dann doch mich beeindruckt und beeinflusst haben. Das war zum Beispiel meine Pflegeausbildung in den 90er Jahren, also kleines Krankenhaus am Niederrhein. 3 prägende Jahre, weil ich dort auch eben den Wert eines guten Pflegeteams erkannt habe, kennengelernt habe und auch eben den Wert der interprofessionellen Zusammenarbeit schätzen gelernt habe. Ich glaube, das hat meinen beruflichen Werdegang doch maßgeblich geprägt. Dann später im Studium hatte ich meinen Doktorvater und Mentor, Professor Werner Rath, der mich beeindruckt hat, deswegen, also nicht, weil wir immer einer Meinung waren, ganz im Gegenteil, aber er hat mir so eine Begeisterung für die Wissenschaft vermittelt und auf mich übertragen. Und prägend war, glaube ich, auch dieser Einschluss in so eine Forschungscommunity, dann im Berufsleben wenn man doch auf den Kongressen immer wieder die gleichen Leute trifft mit den gleichen Themen, also sozusagen in seiner Blase dann auch irgendwie aufgenommen wird. Und hier zu nennen ist zum Beispiel die AG Gestose, das ist noch der ehemalige Verein der Forschenden für Präeklampsie, der später in die AGG aufgenommen wurde. Und natürlich die DGPM, ne, mit allen seinen Facetten, die die Deutsche Gesellschaft für Pränatale Medizin bietet, und auch dem Forschungsnetzwerk, Stichwort Interprofessionalität, Interdisziplinarität. Da passt das nämlich genau mit rein. Das haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut gelebt. Und das waren nochmal in der Corona-Zeit vor allen Dingen ein paar prägende Jahre.
Jetzt verstehe ich noch besser, warum wir uns so gut verstehen. Ich habe ja auch Krankenpflegeausbildung gemacht und das hat mich unheimlich geprägt. Und da muss ich sehr häufig dran denken, an die Zeit, wo ich auch als Krankenpfleger noch gearbeitet habe. Also das ist eine unheimlich wichtige Zeit für mich auch gewesen. Ja.
Absolut, für mich ganz genauso, ja.
Okay, lass uns ins Thema einsteigen und vielleicht mal mit einem Blick zurück erstmal starten. Aus deiner Sicht, wie hat sich die Betreuung rund um die Schwangerschaft und Geburt so historisch entwickelt? Also insbesondere in dem Zusammenspiel so zwischen Hebammen und Ärzten.
Ich greife mal auf, dass die Hebamme ja von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt ist.
Okay.
Ja, das war 2023 oder 2024, bin ich mir ganz sicher, ist sie als Weltkulturerbe sozusagen anerkannt. Deswegen, weil sie ja historisch gesehen die Person war, die Geburten betreut hat, als einer der ältesten Berufe letztlich auf der Welt. Und das ist natürlich, liegt irgendwo in der Natur der Sache, dass dieses Wissen immer von Frau zu Frau weitergegeben wurde und sich dort auch Wissen angesammelt hat. Das kennen wir heute in Naturvölkern oder in, sage ich mal, auch Low-Income-Countries, dass es eben in den Dörfern eine Frau gibt, die zuständig ist. In Afrika gibt es Dörfer, da gibt es eine Frau, die ist zuständig dafür. Die hat keinen medizinischen Background, ist nicht ausgebildet, aber sie ist zuständig. Und das ist eine, ich sag mal, eine gelebte Geschichte. So, und dann wurde natürlich auch daraufhin schicksalhaft hingenommen, in Ermangelung an, sage ich mal, medizinischen Interventionsmaßnahmen, dass Schwangerschaft und Geburt nicht ganz ohne Risiko sind. Also wir kennen die Punkte, die auch die Müttersterblichkeit im Wesentlichen zu verantworten haben, also die peripatale Hämorrhagie, ne, also schwere Blutungen, die Infektion, hypertensive Schwangerschaftserkrankungen, ne, all das, was dazugehört, das sind die drei häufigsten Gründe für die Müttersterblichkeit. Von der Kindersterblichkeit früher brauchen wir ja gar nicht zu reden. Da kennst du dich ja auch noch viel besser aus. Ne? Und von daher hatte die Hebamme natürlich auch nur einen, in der Mangelung des medizinischen Fortschritts, auch einen begrenzten begrenzte Möglichkeiten. So. Mhm. Und dann kam es ja am Ende des Mittelalters, zu Beginn der Neuzeit, dann dazu, dass sich zunehmend das medizinische Wissen etablierte. Also wir kennen die Berichte von den Autopsien und der Anatomie, die sich entwickelt hat, also die Kenntnis der Anatomie, dann die Einführung letztlich der modernen Medizin, die Kriegsmedizin, daher kam das ja zu Großteilen auch, und hier haben dann auch die Chirurgen letztlich den Schritt überführt in die Geburtshilfe, nämlich alles, was mechanisch zu lösen ist, da sind die Chirurgen ja immer doch durchaus Vorreiter gewesen. Und dann gab es einen Peter Chamberlain, der eigentlich ursprünglich von Frankreich, war Hugenotte, ist verfolgt worden, von Frankreich nach England ausgewandert ist und der dann die Geburtszange entwickelt hat. Und damit natürlich auch ein Instrument, mit der man vielen Frauen tatsächlich geholfen hat. Ja, denn ich habe heute noch Geschichten gehört, auch aus den Low-Income-Countries. Da gibt es ja immer wieder Initiativen, auch Geburtshelfende aus Deutschland, die nach Afrika gehen, um dort in der Entwicklungshilfe mit tätig zu sein. Und eine Geschichte ist mir prägend in der Erinnerung, dass ein Kollege mir erzählt hat, naja, da war die Schwangere oder Gebärende über 24 Stunden mit vollständigem Muttermund und das Kind war noch nicht draußen. Und er ist dann dahin gegangen, hat die Zange genommen und hat es dann eben auch direkt auf die Welt gebracht. Und man sieht eben, dass solche Möglichkeiten, wir wissen, dass so lange Geburtsverläufe bei eröffneten Muttermund, also Austrittsphasen, ja auch doch nicht ganz kleines Risiko bringen, ne? Einmal birgen, einmal für das Kind, aber natürlich auch für die Mutter, Stichwort peripatale Blutung und auch Geburtsverletzungen und so weiter, sodass man mit dieser Zange sicherlich geholfen hat. Gibt auch einen Deutschen jetzt aus Würzburg, aus dem Juliusspital in Würzburg, der die Zange mit dem deutschen Schloss erfunden hat. Das war aber alles so 16. bis 18. Jahrhundert.
Darf ich gleich mal zwischenfragen kurz? Die Zange in Deutschland wird ja kaum noch verwendet, in England noch relativ stark, habe ich gehört. Ist das richtig, oder?
Ja, also wir sind ziemlich auf das Vakuum dann umgegangen,
Ja,
das
genau.
umgestiegen. Das hat sich ja auch dann durchgesetzt aufgrund des geringeren Verletzungsrisikos, gerade in
Okay.
Bezug auf den Damm. Ja,
Ja.
und jetzt gibt es vielleicht nur am Rande eine neue Entwicklung, nämlich das Odon Assist. Odon war ein Car-Mechanik, was ein Automechaniker aus, ich glaube, Brasilien, der hat das sich mal angeguckt bei so Geburten, hat gesagt, wieso denn Vakuum, wieso Zange, was soll das alles? Und der hat so eine Kapuze entwickelt, quasi,
Okay.
so ein Säckchen. Und
Okay.
hat gesagt, das müsste eigentlich viel besser gehen, das wird dem Kind sozusagen unter das Kinn geschoben und dann wird das so ein bisschen zugezogen und dann wird das etwas sanfter, so heißt es, aus dem Geburtskanal herausgezogen. Und das ist von der WHO gefördert worden, dieses Projekt,
Wahnsinn.
und wird in Bristol entwickelt. Ich komme vielleicht später auch nochmal auf Bristol zu sprechen. Da gibt es so eine kleine Brutstätte. Das wurde in Bristol entwickelt und hat jetzt auch eine CE-Zulassung und am 19. Mai kommen die zu uns, die Bristoler, und werden uns in Würzburg auch trainieren mit diesem Odon Assist. Interessantes Verfahren als echte Alternative
Okay.
zur Vakuumextraktion. Also du siehst, auch in der
Sehr spannend.
Geburtshilfe
Ja,
entwickelt sich
ist einige Entwicklung da drin. Also sag mal,
was.
um aufs Thema zurückzukommen, du hattest ja jetzt sozusagen hingewiesen, wie die Medizin immer mehr sozusagen in die Hebammenkunde reingekommen ist. Wenn du das heute betrachtest, würdest du sagen, ist durch diese stärkere Medikalisierung vielleicht auch irgendwas verloren gegangen?
So, jetzt kommt so ein bisschen der Punkt. Also zum einen ist es ja nicht nur die stärkere Medikalisierung, sondern auch damit einhergehend der Transfer der Geburt in die Klinik. Ja,
Okay.
wir müssen uns das ja so vorstellen, Geburten fanden früher zu Hause statt. Die wenigsten Frauen kamen überhaupt in die Klinik zur Geburt. Das waren, wenn dann, diejenigen, die besonders arm waren und keine Versorgung sich leisten konnten für
Okay.
zu Hause. Oder es waren die mit dem erheblichen Problem, die dann aber schon mit einem desolaten Zustand in die Klinik reingekommen sind, weil zu Hause einfach die Versorgung nicht mehr gewährleistet werden konnte. Also Stichwort. Ich habe ja Geburtsakten aus der Zeit von Michaelis. Michaelis ist der die Michaelis-Raute beschrieben hat, hinten sozusagen die Hautfalten, die überm Kreuz sind und die als Merkmal der Geburtsmöglichkeit gemacht hat, je nachdem, wie die Raute geformt ist. Daher kennen Geburtshelfer, Helfende
Okay.
und auch Hebammen den Herrn Michaelis, der so 1850 roundabout in Kiel, der Leiter der Geburtshilfe war. Und diese Originalakten aus der damaligen Zeit, die existieren noch im
Wahnsinn.
Landesarchiv in Schleswig. Und die habe ich mir alle mal zu Gemüte geführt und habe hier mal nach der damaligen, ich sag mal, Schwangerschaftsvergiftung, was wir heute Präeklampsie nennen. Das wurde damals Nephritis genannt oder hatte auch tausend andere Namen. Da habe ich mir mal so Fälle durchgelesen. Und das waren
Okay.
natürlich die wenigsten Frauen, es waren vielleicht 40 Frauen im Jahr,
Manchmal.
die in der Klinik geboren haben.
Okay.
Und
Ja.
aber die kamen teilweise mit desolaten Zuständen in die Klinik rein, mit 13 Krampfanfällen, bis sie dann irgendwann in der Klinik daran letztlich auch verstarben. Also es kam ein Switch, und das war, glaube ich, das, was erkannt wurde, ein Switch dass man Geburtshilfe auch antizipierend betrachten muss. Und dann eben mit dem, sag ich mal, 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, dann auch zunehmende Erkenntnisse, dass eine Schwangerenvorsorge durchaus risikoantizipierende Merkmale aufweisen kann, weswegen man sagt, oh, das ist vielleicht jetzt doch nicht so geeignet für eine Hausgeburt. Und damit hat sich eben zunehmend die Klinikgeburt etabliert, in Deutschland besonders. Es gab andere Länder, da war das Verhältnis vielleicht anders zwischen Klinik und Hausgeburt, aber in Deutschland haben wir ja 98% Klinikgeburt. Das hatte sicherlich seine Vorteile. Aber natürlich, das kann man sich vorstellen, dass die Kliniken eben ja auch durchaus männlich dominant geleitet wurden in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren und damit vielleicht auch so eine patriarchalische Attitüde immer noch dabei war, so dass man letztlich auch die Geburtshilfe, auch in den Unikliniken war die Geburtshilfe vielleicht nicht das Forschungsgebiet, das wurde ja eher durch die Onkologen dann dominiert, die Wissenschaft, so dass die Geburtshilfe nicht unbedingt gerade in den Arbeitsbereichen, wo man Weiterentwicklung förderte und Ausbildung förderte, oder wo man zumindest diesen Anspruch hatte, nämlich in den Unikliniken, diese Geburtshilfe ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Und auf der anderen Seite gab es dann zwei Strömungen, nämlich zum einen die Hebammen, die zunehmend auch ihren Einflussbereich in der Geburtshilfe ebenfalls, also sozusagen das von den, ihr Arbeitsfeld von den ärztlichen Kolleginnen zumindest in der Verantwortung abgenommen gesehen haben und dann gesagt haben, wie können wir uns verantwortlich in Geburtshilfe einbringen? Und ich glaube, also das ist jetzt wirklich Glaube, das führte dazu, dass die Hebammen gemerkt haben, oh, wir haben eigentlich gar keinen verantwortlichen Bereich mehr, den wir eigenverantwortlich machen können, sondern es ist immer nur in der Absprache mit ärztlichen KollegInnen. Und wir müssen uns hier irgendwo positionieren und ich glaube, die Hebammen haben sich in dem Zusammenhang ein eigenes Arbeitsfeld gesucht und eine eigene Attitüde, wie sie Schwangerenbetreuung und Geburtshilfe durchführen. Das war dann natürlich eine Gegenbewegung zu dieser Medikalisierung. Also ich erinnere an Erich Saling, der ja nun als Vorreiter der perinatalen Medizin und Gründungsvater der DGPM zum Beispiel die MBU in Deutschland auch wissenschaftlich dargestellt hat. Also er hat das ja wissenschaftlich begleitet. Also die Frage nach der Überwachbarkeit des Fetus. Ne? Dann erinnere ich an die Implementierung der Dopplerverfahren, des Einsatzes des Dopplerverfahren und damit die Entwicklung des CTGs. Und mit der Implementierung des CTGs und der kontinuierlichen Überwachung unter Geburt kam es dann sehr schnell in den 80er Jahren auch zu juristischen Bewertungen, damit auch dazu, dass das CTG als Tool, als Dokumentationsstandard im Prinzip verpflichtend war unter Geburt, um auch zu beweisen, dass die Geburtshelfenden sauber gearbeitet haben und eben die Asphyxie nicht verantwortet haben oder die halt vielleicht eben, ja, also das war letztlich ja der Grund und das führte dann dazu, dass erstmalig ein Gerichtsurteil in den 80er Jahren erfolgt ist, dass man im Zuge eines pathologischen CTGs hätte eine Sektio für das Kind durchführen müssen, damit natürlich eine klare Fokusverlagerung von der Mutter weg zum Kind, ne, nicht mehr die Sektio aufgrund der Mutter, weil sie erschöpft ist, weil sie ein Risiko hat, weil sie blutet, weil irgendwas Gefährliches bei der Mutter ist, sondern eben die Sektio aufgrund des Kindes. Und das hat dazu geführt, dass wir im Prinzip in eine Schere kamen und diese Schere leider auch aus heutiger Sicht ohne Evidenz, weil das CTG
das wollte
ist
ich gerade
keine
fragen.
Evidenz.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Das ist ja nicht richtig nachgewiesen, oder?
Genau, das CTG ist keine wirklich gute, evidenzbasierte, solide Grundlage zur Überwachung des Fetus. Wir haben nur keine bessere, sage ich jetzt mal so. Okay. Aber wir wissen, dass das CTG in vielen Fällen falsch positiv ist. Also deswegen spricht man ja auch im englischen Sprachraum nicht vom pathologischen CTG, sondern von Non-Reassurance of Fetal Wellbeing. Das heißt, ne, wir wissen nicht, ob es dem Kind jetzt gut oder schlecht geht, weil das CTG uns das anzeigt. So, ja. Und in diesem Zusammenhang dann eben in der Konsequenz, was machen wir da draus? Ja, im Zweifel eben den Kaiserschnitt. Und dies, in Deutschland wurde das aber sehr stark aus juristischen Ängsten vorangetrieben und damit natürlich der Kaiserschnitt als Mittel, also Rechtfertigungsgrundlage oder als Notwendigkeit vielleicht gesehen, um im Zweifel eben zugunsten der Gesundheit von Mutter und Kind zu entscheiden, aber eben auch in Kauf zu nehmen, dass man damit der Mutter letztlich den Bauch aufschneidet. So, also eine gewisse Morbidität. Und wir wissen natürlich auch, dass dieser Kaiserschnitt ja recht risikoarm erfolgen kann und es hat ja auch seine Berechtigung in vielen Fällen, aber ich glaube, damit ist auch reingekommen, zunehmende Entwicklung hin zu Kaiserschnitt bis auch hin dazu, dass der Kaiserschnitt eine sehr akzeptierte Maßnahme auch sozusagen auf populationsbasierter Ebene ist. Also die Frauen ja durchaus häufig den Kaiserschnitt auch durchaus auch wünschen, also von sich aus.
Genau, Wunsch-Kaiserschnitt, den es
ganz
ja
genau.
Gibt.
Ganz genau.
Ne? Ja, finde ich aber faszinierend, auch diese großen Unterschiede in der Häufigkeit, wie häufig ein Kaiserschnitt notwendig in Anführungsstrichen ist. In Deutschland, wenn man sich verschiedene Kliniken anguckt, zwischen irgendwie 17%, wenn ich es richtig im Kopf habe, bis hin zu 40% oder so, bei
ganz genau.
Vergleichbarer Population. Ne?
Ja, ganz genau. Also es gibt natürlich Risikoprofile, das muss man dann adjustieren auf die Risikoprofile. Ja. Wir haben ja in Deutschland eine Kaiserschnittrate von etwa 33%, also wirklich ein Drittel der Frauen, die einen Kaiserschnitt bekommen. Die WHO sagt, wahrscheinlich werden 10% notwendig sein, so 10-15%. Aber man muss klar sagen, das ist natürlich alles nicht in Stein gemeißelt so. Also es gibt keine Quote dazu. Und du hast recht, in der Praxis kommt es sehr darauf an, wie ist das Klientel auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie ist die Ausbildung und wie sind die Strukturen innerhalb einer Geburtenklinik. Wir haben dieses Ungleichgewicht zwischen Kaiserschnittraten sehr stark wahrgenommen mit der Grenzeröffnung und der der Wiedervereinigung Deutschlands. Und wir haben in dem Osten der Republik dann Kaiserschnittraten gehabt, die waren deutlich niedriger, vielleicht so 15-20%. Ja. Und im Westen waren wir dann schon bei 30. Und aber wir beobachten auch hier diesbezüglich ein Angleichen. Also der Osten ist längst nicht mehr bei 15-20%, sondern wir sind
ein Angleichen nach oben, ne? Nicht nach unten.
Angleichen nach oben, leider. Angleichen nach oben. Ja, absolut. Ja.
Die Sachsen ist da immer noch ziemlich gut, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da die sind da noch relativ niedrig, irgendwie bei um die 20-22% oder so.
Ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich habe mir sagen lassen, es würde doch sogar weiter nach oben gehen.
Es geht hoch, ja.
Und also somit haben wir irgendwo eine Schere. Auf der einen Seite diese Hightech-Medizin mit fraglicher, fraglichem Nutzen, Stichwort CTG. Auf der einen Seite schlechter Evidenz, aber eben aus eher juristischen Aspekten implementiert, auch über Jahre und Jahrzehnte. Und auf der anderen Seite eben, also die institutionalisierte Geburt und das hat natürlich auch sein Gutes gehabt, also Müttersterblichkeit und pränatale Mortalität und so weiter, das muss man ja auch nicht schlecht reden. Auf der anderen Seite eben eine gewisse, ja, ich sag schon mal, vielleicht männliche Dominanz in der Ärzteschaft, die wahrgenommen wurde, zumindest auf gerade seitens der Hebammen, ja, die sagt, Moment, wo ist die Frau im Fokus? Wo ist die Selbstbestimmung oder Wunsch auf Selbstbestimmung der Frau? Wo ist die Unterstützung des physiologischen Prozesses? Das alles wurde und auch die emotionale Sicherheit, also Stichwort Hausgeburt, das sind ja die Argumente, die Befürworter der Hausgeburt immer reinbringen, dass die Hausgeburt durchaus eine Sicherheit also emotionale Sicherheit im bekannten Umfeld unter sozusagen auch vertrauten Personen bietet. und dies durch die Kliniken natürlich nicht gegeben werden kann. Und ich glaube, das führte letztlich dazu, dass Hebammen verständlicherweise eine Kultur entwickelt haben, die so mehr in Richtung vielleicht paramedizinische Teile gehen, weil sie keinen Einfluss hatten, nicht in der Art, dass sie sozusagen die finale Verantwortung übernommen haben, also keinen Einfluss hatten auf Prozesse in den Kliniken in der Weise oder sich vielleicht nicht genug gesehen wurden und viele Hebammen dann in diesen naturheilkundlichen Bereich abgewandert sind. Ich will nicht sagen Schwurbelmedizin, aber das ist es eigentlich, was ich meine, um ehrlich zu sein. Es gibt einen schönen Podcast dazu übrigens von den Quark Science Cops. Hebammen Humbug heißt der, Folge 87. Den kann man sich mal das sozusagen doch sehr gut antun, um zu schauen, mit welcher damaligen Attitüde die Hebammen gearbeitet haben in den 80er, 90er Jahren, weit weg von evidenzbasierter Geburtshilfe. Ja.
Wir werden ihn verlinken. Okay, Uli, das ist ja ein absolut spannender Rückblick, den du gegeben hast und auch so von dieser Entwicklung. Wenn du das aus heutiger Zeit betrachtest, was sollten wir versuchen zurückzugewinnen im Alltag, also weg von dieser Medikalisierung, was sollten wir versuchen zurückzugewinnen oder zu integrieren in die Versorgung von Schwangeren und Neugeborenen?
Ja, ich glaube, zum einen hat jetzt also auch durch die Akademisierung der Hebammenwissenschaft, das war schon ein Punkt, wo man sagen muss, ja, das hat einen Ruck in die deutsche Geburtshilfe gebracht. Und den ich nicht klein, sondern im Gegenteil besonders hervorheben möchte. Ich halte das für den richtigen Schritt und ich halte das für gut. Es hat eine lebhafte Diskussion reingebracht, wie Geburtshilfe sich aufzustellen hat. Und es hat auch diese Denkweise des physiologischen Geburtsprozesses und auch mehr der Unterstützung der Geburt, also alles, was mit Schwangerschaft zu tun hat, Unterstützung der Schwangerschaft, Unterstützung der Geburt, Unterstützung im Wochenbett, diese Denkweise mehr wieder in den Mittelpunkt gestellt. Und damit einhergehend hat es auch nochmal Fragen aufgeworfen, nämlich sicherlich auch dadurch, dass Hebammen sehr gerne den Blick ins Ausland suchen, zum Beispiel nach England und da die NICE Guidelines sich angucken. Das ist ja ein anderes Gesundheitssystem, das kann man nicht übertragen. Und die Engländer oder die Briten haben letztlich auch nicht immer alles auf Evidenz beruht oder beruhen ihre Handlungen auch nicht immer auf Evidenz und die Leitlinien sind auch viel Konsens dabei und da muss man also genau hingucken.
Jetzt haben wir
Aber
schon intensiv
letztlich,
mit Michael Abu Daken diskutiert, diese Thematik hier.
ja, also es ist einfach so.
Was
Und
ist da
wir haben
jetzt
ein
gut?
anderes Gesundheitssystem,
Ja,
das darf man nicht vergessen,
genau.
das ist nicht
Ja.
übertragbar. Ja?
Ja.
Aber trotzdem haben die Hebammen damit natürlich eine Diskussion reingeführt. Also wenn ich jetzt das Stichwort CTG-Überwachung nochmal aufgreife, was ja in England durchaus kritisch betrachtet wurde, weil man dort auch die Überwachung des Fetus mit dem Hörrohr weiterhin macht, also mit dem
Echt? Okay.
Pinarohr, ne?
Ja.
Und sagt, naja, wenn ich das mache, da gibt es evidenzbasiert keinen Unterschied zwischen den beiden Verfahren. Ja? Nur muss man dann natürlich sagen, ja gut, also es gibt, also ich sag mal, was zieht man daraus für Konsequenzen? Das heißt, wir können jetzt erstmalig auch nochmal, und das merkt man auch in juristischen Beurteilungen mittlerweile, dass GutachterInnen da durchaus viel mehr in diese Richtung auch argumentieren, dass die Evidenz des CTGs eben nicht vorhanden ist,
Nicht
um
vorhanden
auch
ist, ja.
jede Aussage klar zu
Ja.
rechtfertigen daraus, also jeden Rückschluss. Und dass sich das die Interpretation des CTGs, klar, und die Maßnahmen bemessen sich am Facharztstandard und so, aber der Facharztstandard wird natürlich auch durch die Fachgesellschaften und durch die Fachexperten mitbestimmt. Und das bedeutet im Zuge der evidenzbasierten Medizin auch durch die Evidenz, die dahinter steckt. Und diese Diskussionen haben Hebammen, glaube ich, maßgeblich mit angeregt, damit auch das CTG nochmal in Frage zu stellen in Deutschland oder den Stellenwert des CTGs. Das bedeutet, wir haben jetzt die Chance, nochmal Geburtshilfe wieder etwas aus der Sicht der Physiologie zu denken und auch zu überlegen, wie man die Sichtweise der Hebammen gut hier integriert, weil die Hebammen haben ja eine andere Aufgabe, die Hebammen als der Geburtsmediziner.
Da kommt gleich meine Frage. Du hast die Akademisierung angesprochen der Hebammenwissenschaften. Siehst du da nicht eine Gefahr, dass das ähnlich wie die Medikalisierung, also auch die Akademisierung dazu führt, dass diese ursprünglichen Aufgaben der Hebammen da so ein bisschen in den Hintergrund geraten, dass wir vielleicht in 20 Jahren sagen, die sind so akademisiert, die Hebammen, dass das ursprüngliche gar nicht mehr von den Hebammenwissen nicht mehr vorhanden ist?
Ich glaube, dass man, das ist ja in der Medizin letztlich auch so, dass es immer Synergien gibt zwischen dem Wissen, zwischen dem theoretischen Wissen und der praktischen Erfahrung. Also Evidenz ist ja, setzt sich ja auch aus all diesen Teilen zusammen. In Evidenz fließt ja auch ein wenig die praktische Erfahrung, die man mit Dingen gemacht hat. Und also Stichwort auch Versorgungsforschung. Und von daher glaube ich schon, dass die Akademisierung eins beflügeln wird, nämlich im Gegenteil nochmal klar zu definieren, was ist denn die Aufgabe der Hebamme. Okay. Und ich persönlich sehe die Aufgabe der Hebamme insbesondere in der Unterstützung physiologischer Prozesse. Das heißt, wir sehen die Schwangere, die Gebärende aus Hebammensicht jetzt mal erstens biopsychosozial, also ganzheitlich, wenn man das mal dieses alten Begriff, heute sagt man ja biopsychosozial, und vor allen Dingen auch mit den Ressourcen, die sie mitbringt. Also ich erkenne sie, ich erkenne die Ressourcen, die sie mitbringt. Ich denke, also Coping-Strategien, die sie hat, um zum Beispiel mit bestimmten Herausforderungen, Schwierigkeiten in der Schwangerschaft klar zu werden oder auch unter Geburt klar zu werden. Und da spielt das Stichwort Empowerment eine ganze große Rolle. Das heißt, die Frauen auch entsprechend, also das ist ja sozusagen ein Zwischending zwischen medizinischer Unterstützung, aber vor allen Dingen pädagogischer Unterstützung, also Education. Ja, also Patient Education ist da auch ein ganz großes Stichwort, die Frauen dahin zu bringen, dass sie bestimmte Prozesse verstehen können besser und dass sie dann auch durch so einen Geburtsprozess vielleicht mit mehr Selbstbestimmung und mit mehr Empowerment auch durchkommt. Ne? Also Strategien entwickeln.
Also. Ja, damit hast du ja ein ganz aktuelles Thema angesprochen. Die Hebammen werden ja teilweise auch als Bindeglied zwischen Medizin und psychosozialer Betreuung beschrieben. Also diese psychosoziale Unterstützung, biopsychosoziale Unterstützung. Was denkst du, was können die leisten, was andere Berufsgruppen nicht leisten können? Die Hebammen.
Ja, was die Hebammen ja ausmacht, also da sind wir leider in Deutschland auch wieder ein bisschen von abgerückt, aufgrund eben, sage ich mal, der Strukturen, der geburtshilflichen Strukturen, die sich ja über Jahrzehnte etabliert haben. Aber was die Hebammen ja eigentlich ausmacht, ist, dass sie eine kontinuierliche Unterstützung bringen. Also von Schwangerschaftsvorsorge über die Geburt bis ins Wochenbett der Schwangeren und Gebärenden und Wöchnerinnen eine Vertrauensperson, eine professionelle, hochspezialisierte Vertrauensperson darstellen. Das heißt, diese Kontinuität, die wäre eigentlich genau das, was ja wünschenswert wäre, um sozusagen in einer vertrauten Umgebung der Frau die Möglichkeit zu geben, nicht nur die Schwangerschaft zu durchleben, sondern nachher auch Geburt und Wochenbett.
Aber sind es die Hebammen oder ist es die Hebamme, also diese individuelle personalisierte Betreuung, die das ausmacht, also in einer Person stecken, oder ist es die Struktur der Hebammen, die so eine Kontinuität gewährleisten können?
Ja, und das ist eben, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Letztlich ist es ja irgendwo beides. Ich würde sagen, schön wäre natürlich, wenn wir das irgendwo auf einer individuellen Person, also die Hebamme, hätten, die eben eine also sozusagen damit auch eine Vertrauensebene aufgebaut haben, um die Frau maximal zu unterstützen und auch ihr Gesamtumfeld zu betrachten. Also wie sieht die familiäre Situation aus? Ja, das weiß sie dann schon vorher und dann kann sie hinterher auch entsprechend darauf eingehen. Ne? Und da auch, sag ich mal, psychosozial unterstützen. Und auf der anderen Seite, klar, kann man sich natürlich so organisieren in irgendeiner Weise, dass es eben nicht an einer Einzelperson hängen bleibt, sondern dass es eine Gruppe bestimmter Hebammen ist, die das in einem kontinuierlichen Betreuungsprozess ineinander organisieren, für sich organisieren. Aber ich glaube, das sind tatsächlich regional, das muss man dann auf regionaler Ebene runterbrechen. Was ist möglich? Ja, wo stehen wir jetzt gerade in unserem Versorgungskonzept auf regionaler Ebene? Was ist möglich und wo wollen wir uns dahin entwickeln?
Unser Thema ist ja diese interprofessionelle Zusammenarbeit, wo man die sozusagen die Rollen der einzelnen Berufsgruppen klar definieren muss und wie die zusammenarbeiten. Und das haben wir jetzt so ein bisschen rausgekristallisiert sich jetzt. Denkst du, dass es oder kennst du Beispiele, wo diese interprofessionelle Zusammenarbeit regional besonders gut funktioniert oder Modelle, wo es besonders gut funktioniert?
Ja, es sind ja verschiedene Player, die im geburtshilflichen Setting eigentlich aufeinandertreffen. Das sind also natürlich die Hebamme, das sind ja auch aber, ich sag mal, Pflegekräfte, auch auf der NEO, das ist Psychologie, also PsychologInnen, Sozialdienst, Babylotsinnen, Stillberatung, also und natürlich Ärztinnen, Ärzte verschiedener Fachbereiche, alle hochspezialisiert. Und dann gibt es letztlich ja auch zwei Ebenen da drin. Also wie funktioniert das in der Klinik? So sind wir heute organisiert. Und wie funktioniert das sozusagen intersektoral? Also diese Frage sozusagen der interprofessionellen Zusammenarbeit, wie sich das regional organisiert hat, ist schwierig, vielfältig. Wenn ich das mal in kleine Beispiele gebe, also letztlich für den Kreißsaalbereich. Ne? Mhm. Da muss man sagen, ja, gibt es natürlich gute Ansätze, wie man sich auf seiner Ebene interprofessionell gut organisiert oder zusammenarbeitet. Und ich kann da natürlich nur sagen, also ich persönlich habe eben ja auch immer eine sehr wertschätzende, also die Arbeit im Kreißsaal immer als wertschätzendes, gegenseitig wertschätzendes Miteinander erlebt. Also die interprofessionelle Zusammenarbeit mit Neonatologie, mit Anästhesie, mit den Hebammen sowieso. Und ich glaube, da fängt letztlich also das gute Beispiel der Interprofessionalität ja an. Ne? Und das wird schon im Kreißsaal gelebt. Es gibt sicherlich Punkte, die für eine gute Zusammenarbeit dann sprechen. Das ist gemeinsame Zielvorstellung, also zum Wohle von Mutter und Kind. Das ist eine klare Rollenverteilung, die es unterstützt, also definiertes Aufgabenfeld, wer macht was. Das sind Punkte, die sozusagen dann ja auch in der interprofessionellen Zusammenarbeit für, sage ich mal, also den Reibungsverlust, der immer entsteht aufgrund der verschiedenen heterogenen Akteure in einem solchen Kontext, klein hält. Ist eine strukturierte Kommunikation, das ist ein Aufheben der Kommunikationshierarchie, also jeder soll sich auch melden können und sagen können, ich habe das und das beobachtet. Ne? Und dann wird diese Person natürlich ja auch gehört oder muss gehört werden. Und zwar egal, wo sie in der sozusagen Verantwortungshierarchie steht, weil das sind alles wichtige Informationen. Und wer das anerkennt im Team, der ist als Teamplayer natürlich, also das sind dann eben die Beispiele der guten interprofessionellen Zusammenarbeit. Sicherlich spielt da eine Rolle, feste Teams zu haben. Das würde das beflügeln. Da spielt eine Rolle, dass auch das vorgelebt wird seitens der leitenden Person. Und das spielt eine Rolle, offene Fehlerkultur. Das sind alles Punkte, die sozusagen eine gute interprofessionelle Zusammenarbeit ermöglichen. Und wer dies fördert und oder wie dies gefördert wird, das ist insbesondere im Rahmen von zum Beispiel gemeinsamen
Okay.
Teamtrainings. Und da darf ich jetzt zum Beispiel, und jetzt komme ich nochmal auf Bristol zu sprechen, an das Prompt-Training kann ich da aufgreifen. Ne? Also das ist letztlich ein Training, das sich aus genau diesen interprofessionellen Teammembern im Kreißsaal zusammensetzt, um in Notfallsituationen entsprechend gut zu agieren. Da geht es insbesondere um die Kommunikation und die Rollenverteilung im Team und dass auch jeder in seiner Rolle auch entsprechend ist. Da ist eben die Hebamme dabei, die Geburtshelfende, die Neonatologin, die Anästhesistin, die dann in ihrem gewohnten Setting Rollen oder Szenarien durchleben, durcharbeiten, um diese Kommunikation untereinander gut zu trainieren und auch die Aufgabenverteilung gut zu trainieren. Und Vorreiter des Ganzen war oder der das jetzt maßgeblich sag ich mal, nach vorne gebracht hat, war Timmy Draycott aus Bristol, der leider im letzten Jahr verstorben ist.
Okay.
Und der hat dieses Prompt-Training in Großbritannien etabliert. Sehr schöne Sache. Es gibt auch andere. Es gibt ja auch Simulationstraining, die anders gelagert sind. Aber ich glaube, dies alles sind vorbildliche Beispiele, wie man Interprofessionalität gut miteinander leben kann.
Uli, damit hast du so ein bisschen schon den Ausblick gegeben, wie es eigentlich aussehen sollte, diese interprofessionelle Zusammenarbeit, wie man es auch ganz auch trainieren kann. Jetzt ein bisschen eine provokative Frage. In Deutschland ist ja der hebammengeleitete Kreißsaal gerade Strukturen definiert worden für den hebammengeleiteten Kreißsaal. Ist es nicht eigentlich ein Rückschritt gegenüber dieser interprofessionellen Zusammenarbeit?
Ja, ich finde das schwierig, um ehrlich zu sein. Ich bin ja auch überzeugt davon, dass es für die Schwangere, für die Gebärende besser ist, wenn verschiedene Akteure mit unterschiedlichen Kameraperspektiven ihren Einfluss auch geltend machen können bei so einem, bei einer Geburt. Und der hebammengeleitete Kreißsaal bringt das Ganze letztlich in eine monoprofessionelle Ebene zurück. Und das muss meiner Meinung nach sehr klare, definierte Grenzen haben. Also ich sage mal, letztlich ist ja das, was wir im interprofessionellen Kreißsaal machen, ebenfalls in wesentlichen Teilen monoprofessionell, weil die Hebamme als die Hauptperson in der Betreuung und Unterstützung unter Geburt dann diesen gesamten Prozess eigenverantwortlich ja begleitet, bis zu dem Punkt, wo sie eine Pathologie erkennt und damit die Arzthinzuziehungspflicht hat. So, und damit eine Geburt in ein ärztliches Setting, auch im interprofessionellen Kreis, so wird es ja gelebt, ja, überführt oder übernommen wird. Jetzt muss ich ja zugeben, dass wir in der Geburtshilfe, wir hatten das letztlich ja schon so ein bisschen angesprochen oder angekratzt, das Thema, dass wir in der Geburtshilfe in den vergangenen Jahrzehnten im ärztlichen Setting einen hohen Nachholbedarf haben, auch an Ausbildung, auch an Evidenz, dass sich natürlich hier auch juristische Zwänge aufgetan haben in Richtung, wir machen CTG-Überwachung und wir müssen reagieren aufs CTG. Und ich sage mal, ich kenne die Situation, dass jede geburtshelfende Person dann an irgendeinem Punkt sagt, oh, ich weiß nicht genau, ich bin in der Unsicherheit, ich mache jetzt lieber mal den
Mach ich
Kaiserschnitt.
lieber, ja,
Ja,
genau.
und im Zweifel, und das erlebe ich an manchen Stellen auch inflationär, dann den Notkaiserschnitt, ja, der ja nun wirklich auch traumatisierend sein kann, und wo man sich vielleicht auch als erfahrener Geburtshelfer im Hinterher fragt, oh, warum hat diese Kollegin, dieser Kollege das so entschieden? Sehe das hier gar nicht so, ja. Und dann zweifelt man eben doch an die Ausbildungsstruktur. So, das ist wahrscheinlich ein Punkt, warum man letztlich, also diese Awareness ist geschaffen und in diesem Setting aus dieser Situation herauszukommen. Das funktioniert entweder dadurch, dass man Ärztinnen und Ärzte besser trainiert, und das wäre, um ehrlich zu sein, mein Ansatzpunkt und Wunsch.
Ja, genau. Ja?
Oder man verlagert dieses grundsätzliche Setting juristisch aus dieser Zwickmühle heraus, und das ist der Ansatzpunkt, muss man fairerweise sagen, der Hebammen. Ja. Und da muss sich ein Haus, also eine Klinik aufstellen. Das ist also die Geburtshilfe, also dieser Geburtshebamme geleitete Kreissaal soll ja in einem Klinik-Setting sein. Mhm. Ja, sonst hätten wir ja auch ein Geburtshaus. Kann man auch nochmal drüber sprechen. Vielleicht neuer Podcast, Thema Geburtshaus. aber eben, ich sag mal, es soll in einem Klinik-Setting sein. Hm. Da gibt es juristische Hürden der Verantwortung. Aber ich glaube, dadurch, dass jetzt der GBA hier eine Richtlinie rausgebracht hat, hat er damit auch eine juristische Klarheit, für eine gewisse juristische Klarheit gesorgt, nämlich die Verantwortung auf die klar bei der Hebamme zu sehen in der Geburt. Die finale Verantwortung hat letztlich der ärztliche Direktor in einer Klinik. Das muss man natürlich auch sehen. Also das heißt, die Strukturen müssen gut aufgebaut sein. Aber eine Geburt in einem Hebammenkreissaal wird wahrscheinlich auch juristisch anhand einer, also sagen wir mal, Hebammen, der Kriterien der Hebammen bewertet und nicht anhand der ärztlichen Kriterien. So könnte ich mir das
wahrscheinlich
vorstellen.
Wahrscheinlich ist es, wie so häufig in der Medizin, das Pendel schlägt in das eine Extrem, in das andere Extrem. Und irgendwo ist die Wahrheit dazwischen wieder mal. Wahrscheinlich wird man in 20 Jahren sehen, wir müssen vieles aus dem hebammengeleiteten Kreis in den normalen reinbringen. Und dann haben wir einen interprofessionellen Kreis, das ja wünschenswert wäre.
Ja, oder eben, ich sag mal, man kann es ja auch so machen, das schlägt der Holger Maul ja immer vor, dass man eben ein großes Perinatalzentrum mit drei Etagen hat, ja, nämlich unten untere Etage, hebammengeleitete Kreissaal mit klar definierten Abläufen, mit klar definierten Abbruchkriterien und Überleitungskriterien, dann in die nächste Etage, nämlich da, wo, sage ich mal, der Geburtshelfende und die Anästhesie und die vielleicht die Pädiatrie so als kleine Gruppe, so als diese Vierergruppe mit den Hebammen zusammenarbeiten, also der interprofessionelle Kreissaal. Und dann darüber die letzte, oberste Etage, das ist dann die mit der komplexen Versorgung. Ne? Also das sind die Frühgeborenen, das sind die fetalchirurgischen oder auch kinderchirurgischen Eingriffe und so weiter. Also diese ganzen Sachen. Oder die High-Risk-Schwangere mit der komplexen internistischen Grunderkrankung und so weiter. Und in seinem Modell kann natürlich auch ein Switch passieren. Also, dass man eine Grundversorgung durch die Hebamme hat und die Hebamme merkt, jetzt habe ich ein Abbruchkriterium, dann geht es in den interprofessionellen Kreissaal. Und im interprofessionellen Kreissaal wird das Ganze nochmal behoben und nochmal reevaluiert. Und man merkt, ach nee, die Geburt verläuft ja doch physiologisch oder man hat es wieder in einen physiologischen Bereich zurückbekommen, also einfach von selbst natürlich in der Regel, dann kommt sie auch wieder zurückgestuft werden in den Hebammenkreise. Also dieses Wechselspiel muss, glaube ich, sehr gut koordiniert sein.
Bei jedem guten Podcast kommt an dieser Stelle Werbung. Doch die Arbeit der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene ist produktneutral. Um unser Angebot auch in Zukunft aufrechtzuerhalten oder sogar zu erweitern, sind wir aber auf Ihre Unterstützung angewiesen. Denn die Arbeit der DSKN ist nur durch Ehrenamt und Ihre Spende möglich. Daher erfolgt an dieser Stelle eine Reklame für die DSKN. Mit dem Neocast, der Vierten Neonatalen Akademie und dem DSKN Update bieten wir Weiterbildung auf höchstem Niveau. Das Neo Diary und Frühe Signale App gibt Unterstützung für Eltern von früh- und kranken Neugeborenen. Mit unseren Förderprojekten ermögliche ich mir kleine Forschungsprojekte. Letztlich ist der Roland Wauer Award und das Bioethikprojekt eine wichtige Investition in die Zukunft. Wenn Ihnen jeder Podcast 1 Euro wert sein sollte, dann würden wir einige Projekte neu auflegen können. Daher meine Bitte an dieser Stelle an Sie, unterstützen Sie unsere Arbeit. Und wenn Sie noch Zweifel haben, fragen Sie Ihren Arzt oder die Eltern Frühgeborener. Vielen Dank.
Uli,
Ich frage ja immer nach einer Literatur, die jemand mitgebracht hat. Bei dir weiß ich schon, dass du was zu diesem interprofessionellen Training von Breako mitgebracht hast. Was ist das Besondere an der Publikation?
Ja, also eben gar nicht mal so sehr der Publikation, sondern der Geist, der dahinter steckt. Ne? Also Timmy Draycott ist letztes Jahr gestorben. Er hat also auch sehr unverhofft im Dezember, glaube ich, 25, und er hat eben die Geburtshilfe maßgeblich geprägt, nicht nur in Großbritannien, sondern international mit diesem Prompt-Training. Und dieses steht einfach exemplarisch für den Geist, dass man eben diese Interprofessionalität auch trainiert, die Zusammenarbeit trainiert, Abläufe klar strukturiert, Kommunikation klar strukturiert, also Stichwort Closed Loop Communication, dass man also auch immer wieder sich rückversichert und guckt, hat der andere das auch verstanden, was ich jetzt gerade gesagt habe? Habe ich den Blickkontakt zum anderen gehabt, dass ich weiß, in dieser kritischen geburtshilflichen Situation, weiß jeder seine Aufgabe, und das, was Timmy Draycott letztlich immer betont hat, ist eben genau dieser interprofessionelle Aspekt. Es gehören in den Kreißsaal, in den interprofessionellen Kreißsaal immer vier, also drei ärztliche Disziplinen und der interprofessionelle Anteil noch die Hebamme. Also immer vier Player, vier Akteure, die dort klar auf Augenhöhe und in einer wertschätzenden Art und Weise miteinander zusammenarbeiten. Und das ist eben die Hebamme, das ist die geburtshelfende Person, das ist Neonatologin, also Pädiatrie, und die Anästhesie dabei. Und diese Attitüde hat er besonders geprägt, und deswegen habe ich mir erlaubt, eine seiner letzten Publikationen hier dazu mal herauszugreifen, oder einer seiner, ich weiß nicht, die letzte, aber die er dann auch selber verantwortet hatte. Danach haben es für ihn andere gemacht, nachdem er das System etabliert hatte. Und den Nachruf, der im British Medical Journal zu ihm jetzt gerade kürzlich erschienen ist, in seinem Gedenken.
Sehr gut. Wir werden es verlinken. Die Zuhörer, Zuhörerinnen werden den Link finden. Ja, vielen Dank für die Literaturstelle. Da kann man sich immer ein bisschen vertieft noch in die Thematik einlesen. Uli, das war eine Dreiviertelstunde, die sehr spannende Einblicke in diese interprofessionelle Zusammenarbeit. Zum Abschluss noch meine Standardfrage, so die Take-Home-Message. Was wünschst du dir persönlich für die nächste Generation von Hebammen und Ärzten? Oder was kannst du mit auf den Weg geben für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, die jetzt noch am Anfang ihrer Ausbildung stehen und was du denen wünschst?
Also zum einen glaube ich, alle Akteure an einen Tisch. Das ist, glaube ich,
Okay.
nochmal eine ganz klare Message, nämlich auch um eben genau auch regionaler, also im Kreißsaal, aber auch auf regionaler und überregionaler Ebene Versorgung zu erarbeiten und oder klare Strukturen, Zuständigkeiten zu erarbeiten. Da haben wir, glaube ich, in Deutschland noch einen Nachholbedarf, auch im intersektoralen Bereich. Schaffung von Synergie, übrigens der kommende Kongress der DGPM, der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin, wird 2027 im Dezember genau unter diesem Motto stehen. Wir wünschen uns hier auch die Einbeziehung aller AkteurInnen in diesen Kongress mit entsprechend ihren Perspektiven, also auch die Einbeziehung der in den perinatalen Zentren arbeitenden Hebammen explizit dort mit reinzubringen. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig wäre, hier vielleicht auch die Neopflege mit zu integrieren, die auch ihre Blickwinkel auf Perinatalmedizin haben. Wünsche mir, dass wir den Geist, der jetzt gerade entstanden ist, mehr Diskussion, auch Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Berufsgruppen, auch wenn das manchmal unbequem ist, dass wir das aber weiterführen, durch Barrieren schneiden, mit einem gemeinsamen Ziel, also Sicherheit von Mutter und Kind. Ich wünsche mir für die nächste Generation, dass sie Möglichkeiten hat, mehr geschützte Zeiten im Arbeitsalltag für strukturierte interprofessionelle Aus- und Weiterbildung. Ich denke da eben auch an diese Synergien zwischen Hebammen, Studierenden und den nicht den Medizinstudierenden. Das ist eigentlich nicht die Zielgruppe, sondern die in der Weiterbildung befindlichen AssistentInnen in der Geburtshilfe, vielleicht aber auch in der Neonatologie. Das ist eigentlich die Zielgruppe, mit denen Hebammenstudierenden auch gemeinsam meiner Meinung nach trainieren können und sollten. Und ich wünsche mir auch, dass gerade in diesem Bereich, also wir investieren unglaublich viel in die Hebammenausbildung gerade. Das ist richtig so, das ist gut so. Der Studiengang ist extrem komplex mit sehr viel Teaching-Aufwand, also pädagogischem Aufwand. Ich wünsche mir eigentlich die gleichen Ressourcen für die ärztlichen KollegInnen.
Ja,
Ja,
sicher,
denn wie erleben wir Weiterbildung im klinischen Alltag? Wir erleben es so, dass wir alle
ja.
unter Zeitdruck sind, dass unsere AssistentInnen unter Zeitdruck sind, ich sag mal, den verwaltungstechnischen Kram zu machen, die Briefe zu schreiben.
Ja.
Ja, wir haben ja einen hohen Umsatz. Ich sag mal, eine Frau nach Geburt liegt 2, 3 Tage vielleicht dort. Das heißt also, wir haben einen hohen Umsatz auf den geburtshilflichen Stationen. Da muss schnell gearbeitet werden. Da sind die Strukturen entsprechend nicht so, dass wir den Kolleginnen genügend Zeit für ihre ärztliche Weiterbildung schaffen. Das muss man wirklich sagen. Und da wünsche ich mir, das würde ich mir wünschen. Und
Das wäre
vielleicht.
noch ein weiteres Thema mal für einen anderen Podcast. Und vielleicht zum Abschluss, was wolltest du sagen?
Ah ja, vielleicht einfach sozusagen mein, ja, ich weiß nicht, Ratschlag oder sowas oder
Ja.
das, was ich meinen jungen KollegInnen ja gerne auf dem Weg mitgebe, ist einfach wirklich die Lebenszeit zu nutzen. Wir verbringen eigentlich viel zu viel Zeit am Handy und sonst wo mit irgendwelchen Sachen, sondern Lebenszeit nutzen, um sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln. Egal welche Krisen noch kommen werden, wir sind ja im Moment in einer sehr interessanten, krisenbehafteten Zeit, aber eben dieses Wissen, was man sich selbst aneignet, das kann einem auch keiner mehr nehmen. Also nu nutzt eure Lebenszeit. Das wäre vielleicht noch mein kleiner Advice.
Unter anderem, um einen Podcast zu hören. In dem Sinne, Uli, ich danke dir.
Sehr gerne, Mario.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene, in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin.
Diesmal zu dem Thema, wie gute Zusammenarbeit im Kreißsaal funktioniert, mit Uli Pex aus Würzburg. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, unterstützen Sie die Arbeit der DSKN mit einer Spende. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast, so melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.